Aber bei den 5BN spielt dieser gut-böse Glauben keine Rolle, denn hier sind alle natürlichen Veränderungen ja vom Organismus selber gewollte, gesteuerte und sinnvoll konzipierte Prozesse, die einen Zweck verfolgen. Und ob uns dieses Ergebnis dieser Veränderung gefällt oder nicht, spielt dabei erstmal keine Rolle.
Lebenskunst, der Podcast für die zweite Lebenshälfte. Gesund und bewusst bis zum Schluss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebenskunst-Podcast für die zweite Lebenshälfte. Ich bin Isabel Brandau und möchte dich mit diesem Podcast zu einem gesunden und bewussten Lebensstil inspirieren, der es dir ermöglicht, dein Altwerden bei bester Gesundheit zu erleben. Ja, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast und vielen, vielen Dank an diejenigen, die mir ein positives Feedback gegeben haben zum Interview mit Lothar Hirneise. Es gab übrigens ausschließlich positive Reaktionen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Lothar Hirneise war ja Gast in den vergangenen zwei Folgen. Er ist Krebsexperte für außeruniversitäre Krebstherapien. Also wenn du diese Folge verpasst haben solltest, ich empfehle dir, hör unbedingt rein. Die scheint richtig, richtig gut gewesen zu sein. Und ich finde es auch, ja. Und du würdest mir einen großen Gefallen tun, vielleicht nochmal als kleiner Hinweis direkt zum Einstieg, wenn du mir dein Feedback auch als Rezension bei iTunes oder beziehungsweise Apple Podcast mitteilen würdest. Es ist für mich sehr, sehr motivierend, wenn ich persönliche Mails bekomme oder auch private Nachrichten zu den Folgen bei Instagram, wenn sie auch super gut angekommen sind oder auch wenn es Kritik gibt. Damit aber auch andere davon erfahren, dass hier einfach guter Content stattgefunden hat, da braucht es einfach mehr öffentliche Resonanz. Und da würdest du mich wirklich sehr unterstützen, wenn du dein Feedback auch öffentlich auf diesem Kanal, also iTunes oder Apple Podcast, teilen würdest. Herzlichen Dank schon mal dafür und herzlichen Dank an alle, die das bereits getan haben. Ja, und zu meinem heutigen Gast Ingmar Marquardt und dem Thema 5 biologische Naturgesetze möchte ich gerne ein etwas ausführlicheres Intro vorweg schicken. Was die 5 biologischen Naturgesetze sind, das wirst du im Laufe des Interviews auf jeden Fall erfahren. Mir ist aber wichtig, dass du verstehst, was die Geschichte dahinter ist. Die ist nämlich so ein bisschen, ja, kompliziert tatsächlich. Und die 5 biologischen Naturgesetze, das sind die Säulen der als neue Medizin bekannten Betrachtungsweise über das, was Krankheiten eigentlich sind. Und im Internet, wenn du mal neue Medizin googelst beispielsweise, da kursiert allerhand Kurioses darüber und ich selbst war mir lange Zeit nicht sicher, ob ich diesen Faden, der mir da schon öfter mal präsentiert wurde, weiter aufnehmen sollte oder sogar in diesem Podcast für dich aufbereiten sollte. Ja, und im Jahre 2020, das spannende Jahr 2020, ist dieses Thema einfach von allen Seiten auf mich zugekommen. Und ich habe es mir eben angewöhnt in meinem Leben, dass wenn Dinge mich von allen Seiten, von allen Richtungen, wo ich gar nicht mit rechne, immer wieder erreichen, dass ich diesem, ja, vielleicht Angebot aus dem Universum einfach mal nachgehe. Und ich bin froh, dass ich diesem Weg gefolgt bin. Die 5 biologischen Naturgesetze, die sind mit der schulmedizinischen Sicht auf das, was Krankheiten eigentlich sind, wie diese entstehen und auch geheilt werden, nicht wirklich vereinbar. Also wie ich schon in einigen anderen Folgen auch geäußert habe, sind das nur Weltanschauungen. Ja, das sind Interpretationen, Möglichkeiten, Annahmen oder nennen es meinetwegen auch Erklärungsmodelle, die allesamt weder wahr noch falsch sind. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen, die sich wenig für ihre Gesundheit und ihre biologischen und auch psychischen Prozesse interessieren, dass die sehr dankbar für pharmazeutische, schulmedizinische Therapien sind. Ja, weil da kann man sich ganz gut mit einrichten. Zum Beispiel Sodbrennen mal als ein Symptom. Ja, viele Menschen finden es einfacher, ein Medikament gegen das Symptom zu nehmen, als die Ursache zu erforschen und zu beseitigen und dadurch natürlich irgendwie einsehen zu müssen, dass sie etwas an ihrer Ernährung oder an ihrem gesamten Lebensstil ändern müssten. Und mit dem Medikament können sie eben so weiterleben wie bisher, nur ohne Symptom. Und vielen ist dabei nicht bewusst, dass dieses Medikament natürlich Nebenwirkungen hat, die früher oder später weitere gesundheitliche Probleme nach sich ziehen können. Und dann gibt es eben Menschen wie mich und womöglich auch dich, sonst würdest du hier wohl nicht zuhören, die sich schon fragen, ob es da nicht andere Möglichkeiten gibt, um das Problem bei der Wurzel zu packen. Ne, also hier hilft dann zum Beispiel die Naturheilkunde, Kräuter beispielsweise, Tinkturen, Aromatherapie, was auch immer. Und natürlich auch die Psychosomatik. Und die Krankheitsbilderdeutung von Rüdiger Dahlke, die ich ja aktuell lerne, die impliziert ja auch immer den Aspekt, dass wir Krankheiten aus einem bestimmten Grund bekommen und die Art der Krankheit immer etwas über unser Leben aussagt und wo wir gegebenenfalls noch Entwicklungspotenzial haben. Ja, Krankheit als Weg, eben eines seiner bekanntesten Bücher. Und ob nun Schulmedizin, Naturheilkunde, Krankheitsbilderdeutung, Psychosomatik, das sind alles Erklärungsmodelle, reine Annahmen, die ja mit mir oder mit dir mehr oder weniger resonieren. Die Krankheitsbilderdeutung resoniert mit mir zum Beispiel sehr stark, mit meinem Mann weniger. Also ist es auch schwierig, ihn damit in irgendeiner Form zu therapieren, wenn er jetzt krank wäre. Und wer rein materialistisch durchs Leben geht, also so ein Weltbild hat, nur was ich sehe, glaube ich, was zum Beispiel dem Zwillinge-Merkur-Prinzip sehr zu eigen ist, der profitiert womöglich am besten von Tabletten, Spritzen und Operationen. Ja? Weil na, da kann man sich oder da kann sich eben der Materialist am besten hineindenken. Und dann hilft das auch. Ja? Etwas einnehmen ist wichtig, egal ob mit oder ohne Wirkstoff. Placebo-Studien bestätigen das ja sehr, sehr gut inzwischen. So, und in dieser Folge möchte ich dir ein ganz anderes medizinisches Weltbild anbieten, das nämlich den Zustand Krankheit komplett in Frage stellt. In der neuen Medizin gibt es keine Krankheiten, sondern nur sinnvolle biologische Sonderprogramme, die einer bestimmten Logik folgen. Folgerichtig gibt es auch keine Heilung in diesem Konzept, denn man ist ja nicht krank. Krebs oder Rheuma sind demnach keine Krankheiten, sondern sinnvolle biologische Programme. Und das fügt sich wunderbar an die Herangehensweise auch von Lothar Hirneise aus der letzten Folge an, der auch Kenntnisse von den 5 biologischen Naturgesetzen hat und uns ja auch schon gesagt hat, dass ein Tumor zunächst mal sehr nützlich ist. Später kann er dann zum Problem werden, wenn wir zum Beispiel nicht in die Entspannung kommen und dieses Sonderprogramm einfach zu lange ausreizen. Und jetzt möchte ich dir gerne noch vorab erklären, woher diese neue Medizin denn stammt und wieso sie so unbekannt ist. Und zwar stammt die neue Medizin von dem deutschen Arzt Dr. Rieke Gerd Hamer. Also er hat die biologischen Naturgesetze in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt. Und er selbst und seine Frau hatten Krebs und zuvor ist ihr gemeinsamer Sohn auf eine sehr tragische Weise ums Leben gekommen. Und dem Dr. Hamer, dem kam es so vor, dass diese Krebserkrankungen mit dem Tod des Sohnes in Verbindung stehen könnten und fing dann an, auch mit seinen Patienten zu forschen und fand heraus, dass Krebs praktisch immer einer starken seelischen Belastung folgt. Und er fand in Hirnscans heraus, dass bei Betroffenen immer die gleichen Hirnareale, also sehr aktiv sind, wenn es sich um die gleiche Symptomatik handelt. Er dachte, dass das nur bei Krebs so ist und wollte eben herausfinden, ob das auch für andere Symptome gilt. Und ja, jedes Symptom hat im Gehirn ein eigenes Areal, das nennt man Keimblatt, das im Hirnscan als sogenannter Hamerscher Herd aufleuchtet, also aktiv ist, wenn sich ein Mensch in einem heftigen seelischen Konflikt befindet. Ja, und nun ist es so, dass diese konfliktaktive Phase völlig symptomfrei abläuft. Woran wir aber merken, dass wir in einer konfliktaktiven Phase sind, das sind zum Beispiel Gedankenkreise, die einen nachts nicht schlafen lassen. Das kennst du bestimmt, wenn du dir zum Beispiel starke Sorgen machst um einen geliebten Menschen, dass sich deine Gedanken immerzu darum drehen. Also daran erkennst du, dass du in einer konfliktaktiven Situation steckst, die, und das ist jetzt wichtig, später zu einem Symptom werden können, sobald sich der Konflikt auflöst. Und der Unterschied zur Bezeichnung Krankheit ist einfach der, dass wir bei Krankheiten eben glauben, dass wir diese bekämpfen müssten. Ja, sie werden in der Schulmedizin und auch in der Naturheilkunde, auch bei Rüdiger Dahlke im Übrigen, weitestgehend als etwas betrachtet, das nicht normal ist und beseitigt oder therapiert werden muss. So, die neue Medizin sagt, das ist ein folgerichtiger Prozess, also ein Symptom, das dazu da ist, dass der Organismus wieder in Balance kommt. So, und deshalb braucht auch niemand Angst zu haben, wenn solche Symptome stattfinden, sondern darf lernen, dass das Sonderprogramme sind und dieses Sonderprogramm zu seinem Nutzen stattfindet, auch wenn es schmerzvoll ist. Dafür wiederum kann mit Naturheilkunde oder auch chemischen Medikamenten für Linderung gesorgt werden. Ja, die neue Medizin, die lehnt diese Behandlung überhaupt nicht ab. Der Kontext ist nur ein anderer. Also das Umzu. Ja, also nicht um zu beseitigen, um zu vernichten, um wegzuschneiden, um zu bekämpfen, sondern um zu lindern. Und im besten Fall nicht im Weg zu stehen. So, und auch darüber wirst du jetzt eben viel erfahren in diesem Interview. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Dr. Hammer, der hat seine Erkenntnisse natürlich veröffentlicht und konnte zum Beispiel die Uni Tübingen damals in den 80er Jahren für wissenschaftliche Forschungen in diesem Gebiet gewinnen. So, und diese Uni Tübingen, die war auch voller Feuer und mit dabei. Und plötzlich gab es dann einen Rückzieher und Dr. Hammer wurde öffentlich diffamiert. Ja? Er landete später sogar im Gefängnis und in der Psychiatrie. Die genauen Hintergründe kenne ich nicht, aber so etwas ist nicht ungewöhnlich leider, wenn Menschen eine andere Weltanschauung entdecken und vertreten und als eben die, die gerade herrschend ist. Und Dr. Hammer ist inzwischen verstorben und so ist es mühsam herauszufinden, was denn nun wahr und was falsch ist, was man im Internet so über ihn findet. Er soll ein Antisemit gewesen sein und Verschwörungstheoretiker. Und wie gesagt, ich weiß es nicht und ich kann es nicht beurteilen. Die meisten Therapeuten, die heute mit den 5 biologischen Naturgesetzen arbeiten, distanzieren sich vehement stets von Hammers Weltanschauungen, aber nicht von den 5 biologischen Naturgesetzen. Und ihnen wird trotzdem oft vorgeworfen, dass sie sich nicht von der gesamten Lehre Hammers distanzieren. Nun, dieser Arzt, der hat offenbar wichtige Dinge herausgefunden, die der Menschheit einen Dienst erweisen könnten und hatte womöglich darüber hinaus auch ein paar krude Ideen, die ich ja nicht beurteilen kann. Dann kann man sich natürlich fragen, soll man deshalb alles zunichte machen? Das könnte man im ethischen Sinne natürlich diskutieren. Nur dann würde ich mir wünschen, dass das auch zum Beispiel mit dem Robert-Koch-Institut passiert. Ja, als ein Beispiel von vielen weiteren, die ja im Dritten Reich eugenische Impfexperimente vollzogen haben. Das ist reichlich dokumentiert und aufgearbeitet wurde das aber nie. Und Robert Koch selbst, auch das ist dokumentiert, nahm Impfexperimente zu seiner Zeit in Afrika vor, die unzählige Todesopfer gefordert hat. Eben im Sinne der Wissenschaft, damit wir heute wissen, wie man entsprechende Impfstoffe entwickelt. Und wie du weißt, ist das Robert-Koch-Institut eine wichtige Institution in Deutschland, die nach wie vor sehr viel Einfluss auf die Politik und unser aller Leben ausübt. Wer die Erkenntnisse der neuen Medizin also gänzlich ablehnt, müsste dieser Logik folgend auch alles, was das Robert-Koch-Institut empfiehlt, gänzlich ablehnen. So, kommen wir zurück zu meinem Interviewgast, Ingmar Marquardt. Er ließ sich ausbilden in den 5 biologischen Naturgesetzen und er hat eine wundervolle Videoserie erstellt, die du kostenlos bei YouTube anschauen kannst. Sie heißt Krankheit ist anders und bringt nochmal all das, was wir hier im Interview besprechen, perfekt auf den Punkt. Und das ist auch endlich mal ein seriöses Material zu diesem Thema, das man sich ganz unbefangen anschauen kann und wirklich einfach professionell gemacht ist. Und außerdem ist Ingmar einfach ein super angenehmer Mensch, der vor allem eines will, aufklären und es dabei schafft, nicht sich selbst, sondern die Inhalte in den Mittelpunkt zu stellen. Ich empfinde Ingmar als Perle, die ich im Ozean komischer Darstellungen von Vertretern der neuen Medizin gefunden habe und freue mich, dir diese Perle jetzt präsentieren zu dürfen. Also nach all diesen komplizierten Ausführungen in diesem Intro geht es jetzt endlich los mit Ingmar Marquardt und den 5 biologischen Naturgesetzen. Viel Spaß und tolle Erkenntnisse wünsche ich dir. Los geht's. Herzlich willkommen, lieber Ingmar. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier über dieses Thema zu sprechen, wie es ja mich irgendwie in den letzten Monaten von so vielen Stellen erreicht hat und bin ganz, ganz dankbar, jetzt einen Experten mit dir gefunden zu haben, der uns etwas über die 5 biologischen Naturgesetze hier sagen wird. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ja.
Ja, vielleicht magst du direkt mal zum Einstieg erzählen, wie deine Geschichte ist. Wie bist du denn zum Experten im Thema fünf biologische Naturgesetze geworden?
Ja, bei mir ging es so los. Ich bin ja eigentlich ein Quereinsteiger in das Thema Biologie, Medizin. Ich bin ja vom Beruf aus Medieninformatiker. Ich bin mit dem Thema erstmalig vor mehr als 20 Jahren, also 2000 etwa, in Berührung gekommen, als mein Vater da einfach Interesse halber drüber gestolpert ist und sich damit beschäftigt hat und mir davon erzählt hat, beim Joggen, weiß ich noch genau. Und habe aber erstmal gedacht, ja, das Thema betrifft mich ja nicht, das betrifft eigentlich nur Krebs. Also ich habe immer gedacht, 5BN wäre immer Thema Krebs. Und habe das erstmal beiseite gelegt. Aber ein paar Jahre später hatten wir in der Familie dann tatsächlich einen schweren Krebsfall, nämlich Brustkrebs, wo wir dann erstmalig eindrucksvoll tatsächlich erleben konnten, dass alles, was wir davor sozusagen in der Theorie gehört hatten zu dem Thema, in der Praxis so genau zugetroffen hatte, bei unserem Fall schon mal. Und das war natürlich erstaunlich, wo wir dann gedacht haben, oh wow, dann kann da ja tatsächlich was dran sein. Trotzdem habe ich es erstmal einige Jahre beiseite gelegt, weil ich mit dem Thema Krankheit trotzdem bisher persönlich sonst nichts zu tun hatte. Das hat sich dann geändert, als ich im Studium dann plötzlich eine eigene schwere Erkrankung bekommen hat. Also ich habe starke Schmerzen in beiden Armen bekommen, die dann immer schlimmer und schlimmer wurden, was mich dann insgesamt über 3 Jahre begleitet hat. Und währenddessen habe ich halt erstmalig auch unser Gesundheitssystem intensiver kennengelernt. Also von Arzt zu Arzt, stundenlang in den Arztpraxen, dann 5 Minuten rein, irgendwas verschrieben, guckt wieder raus. Also es hat sich niemand für die Ursachen interessiert. Es wurden dann so Sachen gesagt wie ja, Überlastung oder ähnliches, aber das war in dem Fall eigentlich ausgeschlossen. Und ja, es war für mich eine schlimme Erfahrung zu sehen, wie da eigentlich mit dem Thema umgegangen wird. Und mir konnte auch keiner helfen. Also es war dann sozusagen, das Ergebnis war ja Schmerztherapie für, keine Ahnung, den Rest ihres Lebens. Und da ist dann irgendwann diese Entscheidung gefallen, okay, ich möchte die Verantwortung für meine Gesundheit jetzt selber übernehmen, was ja im Prinzip eigentlich eine Selbstverständlichkeit wäre, aber was heutzutage irgendwie nicht mehr so ist. Man denkt halt, okay, wenn ich krank bin, wenn irgendwas kaputt ist, dann gehe ich irgendwo hin und die machen mich gesund oder reparieren mich. Und das hat sich halt dann grundlegend gewandelt und das hat dann auch bei meinen eigenen Symptomen den Wendepunkt eingeleitet. Das heißt, ich habe so einen Plan erstellt, wie ich aus dieser Schmerzspirale wieder rauskomme. Das hat dann tatsächlich funktioniert, über lange, lange Zeit natürlich, aber es hat funktioniert. Und anschließend habe ich mir dann gesagt, als ich wieder weitestgehend hergestellt war, ich mir gesagt, okay, ich möchte in Zukunft nie wieder auf dieses System angewiesen sein, also zumindest nicht, dass ich dem ausgeliefert bin. Natürlich kann ich es als Hilfestellung in Anspruch nehmen, aber ich möchte dem nicht mehr ausgeliefert sein, sondern ich möchte die Verantwortung für meine Gesundheit und auch die für meine Familie und so weiter selber übernehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, wie mache ich das? Und bin dieser Spur gefolgt, die wir ja schon hatten, wo wir schon diesen einen sehr, sehr eindrucksvollen Fall hatten, nämlich den Spur der 5 biologischen Naturgesetze oder der neuen Medizin, wie sie ja auch genannt wird. Ich habe dann also die Therapeutenausbildung in Deutschland gemacht bei Nicolas Barrow und auch bei anderen Lehrern diesbezüglich noch gelernt und habe vor allem angefangen, ganz, ganz viel zu experimentieren. Also ich habe einfach geschaut, immer wenn Symptome da waren, wo kommen die her, was ist der Grund dafür, kann ich bestimmte Dinge damit tatsächlich ändern im Umgang mit den Symptomen. Und da habe ich viele spannende Sachen erlebt, zum Beispiel im Bereich von Allergien. Also ich hatte selber allergisches Asthma für 20 Jahre mit Lungenfacharzt, jedes halbe Jahr hin und Spray und alles drum und dran. Und habe dann durch das Verständnis, warum das da ist und warum es sich immer noch nicht komplett aufgelöst hat, im Prinzip ein einfaches Experiment geplant, wo das Ganze von einem Moment auf den anderen aufgelöst wurde. Das heißt, ich habe erlebt durch ein einfaches Experiment, das war sogar richtig lustig, meine Schwester war mit mir dabei, dass das Symptom verschwindet, was mich vorher 20 Jahre begleitet hat. Genauso haben wir in der Familie eine Pfefferallergie aufgelöst, von einem Moment auf den anderen, eine Apfelallergie und eine Kaffeeallergie. Und immer wieder dieses Erlebnis, wow, das hat vorher die Person 10, 20, 30, in einem Fall sogar 40 Jahre belastet. Und dann kann es in einem Schlag weg sein, wenn man versteht, warum der Körper diese Symptomatik erzeugt. Und was mich auch noch sehr begeistert hat, ist die Möglichkeit der Vorhersagen von Symptomen. Denn diese Kenntnis dieser Gesetzmäßigkeiten ermöglichen einem, tatsächlich Dinge vorhersagen zu können. Also gerade letzte Woche zum Beispiel habe ich in der Familie eine massive Übelkeit vorhersagen können. Also ich habe gesagt, an dem und dem Tag wird sehr wahrscheinlich bei dir massive Übelkeit auftreten, dass du dich erbrechen musst und so weiter. Und es ist fast genauso eingetreten. Erbrechen nicht, aber massive Übelkeit plötzlich. In anderen Situationen, bei den U-Untersuchungen, habe ich erlebt, dass ich da eine bestimmte Anpassung im Körper aktiv hat und konnte vorhersagen, dass ich nach diesen Untersuchungen immer wieder massive Halsschmerzen kriegen würde. Und das ist dann 4-5 Mal ist das passiert. Also immer nach dieser U-Untersuchung kamen dann starke Halsschmerzen. Was gab es noch? Rückenschmerzen habe ich mir selber vorhergesagt. War Jahre im Voraus. Also ich wusste, dass da ein bestimmter Anpassungsmechanismus, über die wir ja gleich dann noch genau reden werden, bei mir am Laufen war. Und dass, wenn ein bestimmtes Ereignis in meinem Leben eintreten wird, dass sich da eine Veränderung einstellt, die dann zu massiven Rückenschmerzen führen wird. Und genau das ist in dem Fall auch passiert. Epileptische Krampfanfälle vorhergesagt und so weiter. Also ganz, ganz viele Sachen, was völlig unerklärlich ist nach den herkömmlich klassischen medizinischen Theorien. Und wenn man das halt immer wieder erlebt, wie es jetzt bei mir war, dann habe ich halt immer mehr Sicherheit da bekommen, dass dieses Modell zumindest weitestgehend korrekt ist und man damit sehr, sehr viel, sehr positive Dinge erreichen kann. Und ich habe ja dann 2010 schon, hatte ich eine Lerngruppe gegründet bei uns in Wiesbaden, wo wir uns einmal im Monat dann treffen und Fälle in der Praxis analysieren, schauen, wo kommen die Symptome her, schauen, wie wird das weiter verlaufen und wo kann man vielleicht sinnvoll eingreifen. Und das hat halt zu immer mehr Sicherheit geführt und dazu geführt, dass ich halt immer begeisterter davon wurde und halt auch diese Intention immer mehr hatte, dass ich das mit anderen Menschen teilen möchte. Und das hat dann dazu geführt, dass ich 2018 die Videoserie Krankheit ist anders veröffentlicht habe, über die du mich ja auch kennengelernt hast. Und weil ich da einfach überlegt hatte, wie kann ich mit meinem Informatiker- und Medieninformatik-Hintergrund hier was Sinnvolles zu beitragen, dass hier endlich dieses Wissen bekannter wird. Und da hat diese Videoserie war halt eine wundervolle Möglichkeit. Die ist ja auch sehr, sehr gut angekommen bisher. Sie ist ja schon in 12 Sprachen mittlerweile übersetzt und verfügbar. Und weitere sind auch in Arbeit. Und dann war der letzte Schritt, bevor ich hier mit der Vorstellung dann noch erstmal zum Punkt komme. Der letzte Schritt war dann, dass ich halt auch immer mehr in der Praxis aktiv sein möchte. Also jetzt weniger ein Heilpraktiker oder sowas, aber vielmehr, dass ich trotzdem Menschen irgendwie darin unterstützen kann, mit diesem Wissen auch klare Effekte zu erzielen. Und da hatte ich dann die Idee mit dem Praxiskurs Allergien auflösen, wo wir einen Online-Kurs gemacht haben, wo wir jetzt Menschen darin unterstützen, persönlich so viele positive Erfahrungen gemacht hatten, dass wir da jetzt auch seit letztem Jahr andere Menschen dabei unterstützen.
Wahnsinn. Du hast jetzt quasi schon diese gesamte Bandbreite erwähnt, wo ich glaube, dass sich fast jeder dieser Hörer dieser Folge wiederfinden wird. Also da sind ja ganz klassische Themen mit dabei. Und du hast ja auch so schön gesagt, du selber warst nie irgendwie betroffen von Krankheit, hast aber dann gesagt, du hast irgendwie 20 Jahre lang an Asthma gelitten. Häufig ist es ja wirklich so, dass es ja gewisse Sachen gibt. Also ich habe zum Beispiel über Jahre an Akne gelitten. Ich habe das gar nicht irgendwie als Krankheit oder sowas für mich empfunden. Ich habe dann einfach die Antibabypille genommen, weil meine Frauenärztin sagte, das liegt an den Hormonen. Und man hat sich aber gar nicht irgendwie als etwas gesehen, wo man sagt, okay, das gehört mal irgendwie aufgelöst auf einer anderen Ebene.
Ja, das ist dann irgendwie Normalität. Ne? Man hat das seit Kleinkindalter und ist ansonsten fit und macht Sport und alles. Und
genau. Ja. Also wenn es nicht gleich lebensgefährlich ist, sozusagen, dann fällt es einem nicht mehr auf, wenn man chronische Leiden hat. Und da hast du ganz, ganz viele schon erwähnt. Und ich freue mich jetzt im Laufe des Interviews da mal durchzulaufen und zu schauen, okay, wo können wir den Hörern da ein Verständnis mitgeben, was sie dann auch auf sich beziehen können oder sicherlich auch in ihrem Umfeld. Das sind ja wirklich Klassiker, Rücken, Allergie etc. Ja. Bevor wir das mal tun, glaube ich, sind wir jetzt alle ganz gespannt zu erfahren, was sind denn die 5 BN? Ich würde jetzt in Zukunft jetzt einfach jetzt in der Abkürzung lassen, 5 biologische Naturgesetze. Das ist ja auch als Klassiker so bekannt, 5 BN. Magst du uns da mal einführen?
Ja, gerne. Also die Sichtweise der klassischen Medizin ist ja, dass Krankheit die Folge von Defekten ist, von bösen Angreifern, wild gewordenen Zellen, von Verschleiß, Störungen und so weiter. Und was ja so ein bisschen in die Richtung der 5 BN geht, ist die Psychosomatik. Allerdings unterscheidet sich die nach meinem Verständnis kaum davon, was Krankheit ist, also kaum von der Schulmedizin, von der klassischen Medizin, was Krankheit ist, nämlich auch Störungen, Fehlfunktionen und so weiter. Lediglich die Ursachen werden hier weniger im Außen, beziehungsweise im Materiellen gesucht, also zum Beispiel in Form von geglaubten Viren, von Bakterien, von Verschleiß, sondern in der Psyche, in Form von falschem Denken, Stress, bestimmten Empfindungen. Also zum Beispiel, dass Angst zu einer Ausschüttung von Hormonen führt, die wiederum bestimmte andere negative Seiteneffekte im Körper haben. Das ist so meine Vorstellung von Psychosomatik. Die 5 BN bieten aber eine völlig neue Betrachtung auf das, was Krankheit eigentlich ist, die mit nichts davon vergleichbar ist. Und um das zu verstehen, Vielleicht erstmal ein paar Beispiele. Und zwar jeder von uns kann beobachten, dass sich unsere Körperfunktionen ständig an die äußeren Umstände anpassen. Du kennst das vielleicht, wenn man irgendwie in einer peinlichen Situation ist und alle gucken einen an, dass man dann rot wird, die Haut rötet sich, man kriegt vielleicht sogar Hitzewallungen. Oder wenn man im Krimi sitzt und sich oder im Kino sitzt, ein Krimi anschaut oder was weiß ich, vielleicht sogar einen Horrorfilm antut, ja, dann kommt halt die Angst, der Puls geht hoch, die Augen weiten sich, Schweiß bricht aus, vielleicht sogar auf der Stirn, also alle möglichen massiven Veränderungen. Oder wenn wir uns ein Kind anschauen in der Wachstumsphase, dann gibt es halt überall im Körper starkes Zellwachstum. Und die Frage ist, würde bei diesen Veränderungen jemand von Krankheit sprechen? Nein, weil wir die Ursachen für diese Körperveränderung verstehen und nachvollziehen können. Wir sehen also im Körper einen Haufen Funktionsänderungen und auch Zellveränderungen, die uns keine Sorgen machen, weil wir sie als normal ansehen und verstehen, warum diese da sind. Jetzt gibt es aber andere Veränderungen, die plötzlich gefährlich oder bösartig sein sollen. Was weiß ich, wenn sich die Leberzellen oder Lungenzellen vermehren, dann sprechen wir von bösartig, von Krebs, von Karzinom. Wenn wir irgendwo Schwellungen sehen, Entzündungen sehen, dann denken wir, dass wir die bekämpfen müssen, weil wir denken, da ist vielleicht eine Infektion, da sind Mikroben, die uns was Böses wollen. Also wir gehen dann in den Kampf dagegen. Oder wenn wir, wie jetzt zum Beispiel letzte Woche, wenn so ein schmerzhaftes Erbrechen kommt, dann denken wir, die Magenschleimhaut, die spielt irgendwie verrückt oder da ist was kaputt oder so. Und denken da irgendwie agieren zu müssen oder mittels Heilung und Medikamenten eingreifen zu müssen. Und durch die Kenntnis der 5BGN verstehen wir jetzt aber oder beginnen zu verstehen, dass nichts im Körper fehlerhaft ist. Auch nicht bei den Beispielen, die ich gerade genannt habe. Sondern dass alle natürlichen Veränderungen im Körper Teile von sogenannten sinnvollen biologischen Sonderprogrammen der Natur sind. Das ist ein ganz zentraler Begriff bei den 5BN, diese sinnvollen biologischen Sonderprogramme. Und es wird als SBS abgekürzt. Also wenn ich jetzt im Folgenden von SBS spreche, dann meine ich diese Sonderprogramme. Und es handelt sich dabei also um Anpassungsmechanismen. Anpassungsmechanismen auf wahrgenommene Umstände. Immer mit dem Ziel, die Überlebenschance des Individuums oder der Gruppe zu erhöhen. Wir haben bisher lediglich deren Sinn einfach noch nicht erkannt gehabt.
Mir ist es inzwischen bekannt und mich begeistert es sehr. Ich kann mir vorstellen, dass einige Hörer das jetzt zum ersten Mal hören, also dass zum Beispiel Bakterien, gut, wir kennen eben genau dieses Gut-Böse-Dogma, ne? Wir kennen gute Bakterien und schlechte Bakterien. Da würdest du jetzt ja auch sagen, gut, das ist eine Weltanschauung, aber wie passt das in die 5 biologischen Naturgesetze? Und vor allen Dingen, was sind sie konkret, diese 5BN? Vielleicht magst du sie mal aufzählen.
Ja, vielleicht kurz was zu diesem Gut-Böse-Konzept noch, bevor wir dann zu den konkret zu den 5 biologischen Naturgesetzen kommen. Ja, mit dieser Ansicht unterscheiden sich die 5BN natürlich sehr stark von der klassischen Medizin, aber auch von tatsächlich auch von diversen anderen Alternativmedizin-Varianten. Denn diese Bezeichnung gutartig, bösartig bei Tumoren ist ja im Prinzip, ich möchte sagen, willkürlich. Man hätte sie auch homogene Tumore nennen können oder inhomogene Tumore, ohne irgendeine philosophische Deutung dabei. Und bei den Bakterien ist es so, da wo sie bei Normalfunktionen im Körper auftreten, zum Beispiel im Darm, dann nennen wir sie gut. Da wo sie während unangenehmen Krankheitssymptomen auftreten, nennen wir sie böse. Aber bei den 5BN spielt dieser Gut-Böse-Glauben keine Rolle, denn hier sind alle natürlichen Veränderungen ja vom Organismus selber gewollte, gesteuerte und sinnvoll konzipierte Prozesse, die einen Zweck verfolgen. Und ob uns dieses Ergebnis dieser Veränderung gefällt oder nicht, ob es uns Angst macht vielleicht sogar oder nicht, ob es wirklich hilft oder nicht, spielt dabei erstmal keine Rolle. Die Veränderungen kommen nicht zufällig, sondern sie dienen einem Zweck. Das ist wie, nehmen wir mal ein Beispiel von einem Sportler, der halt sehr intensiv Sport gemacht hat lange Zeit und dann macht er plötzlich für Monate Pause. Was jetzt passiert ist, dass seine Muskulatur abgebaut wird. Das gefällt ihm vielleicht nicht, aber es ist die Anpassung des Organismus auf die ausbleibenden Reize, was unter Energieoptimierungsaspekten ja absolut sinnvoll ist. Aber bei völligem Unverständnis der Gründe hierfür könnte man hier ebenfalls eine Fehlfunktion annehmen, eine Störung oder eine Bösartigkeit unterstellen. Ja, und mit den 5BN beginnen wir nun immer besser zu verstehen, was diese Gründe für die bisher unverständlichen Veränderungen im Körper sind und welchen Zweck dieser damit verfolgt. Ja, und bezüglich der 5 BN, um sie aufzuzählen, ich denke, was die genau besagen, da kommen wir jetzt dann Schritt für Schritt zu. Ich kann mal so einen ganz kleinen Überblick vielleicht geben. Also das erste biologische Naturgesetz besagt, wie diese Veränderungen im Körper starten, also was für Momente da sind, dass diese Veränderungen starten. Das zweite Naturgesetz besagt, wie diese verlaufen. Das dritte geht darum, wie sich die einzelnen Gewebe des Körpers unterscheiden. Das heißt, wir haben hier eine ganz klare, fast schon mathematische Präzision. Nämlich es gibt verschiedene Gewebstypen im Körper, 3 oder 4, je nachdem, wie man sie einteilt. Und die verhalten sich alle nach einem ganz klar vorherbestimmten Schema. So ein bisschen wie das Periodensystem bei der Chemie oder ähnliches. Also eine ganz klare Tabelle kann man da im Prinzip machen, wo das dann abzulesen ist, wie sich die einzelnen Gewebstypen verhalten. Bei dem vierten Naturgesetz geht es um die Rolle der Mikroben, also der Bakterien, Krankheitsverursacher angesehen wird. Natürlich sind da Dinge zu beobachten unter einem Mikroskop und wurden ja in der Vergangenheit beobachtet. Aber das, was die da machen, wird jetzt unter dem Blickwinkel der 5BN völlig anders interpretiert. Und zwar nicht als Verursacher, sondern als Symbionten. Und das fünfte biologische Naturgesetz besagt im Prinzip, ist mehr so eine philosophische Deutung, also dass alle Veränderungen im Körper, das, was ich jetzt schon erläutert hatte bisher, dass alle Krankheiten, alles, was wir als Krankheit bezeichnet haben, als Teil von diesen sinnvollen biologischen Sonderprogrammen auftritt und tatsächlich einen Zweck erfüllt und nichts Bösartiges oder Chaotisches ist.
Das heißt, wenn wir dann sogenannte Symptome bemerken bei uns, wie zum Beispiel ein geschwollenes Knie nach dem Sport, dann dürfte uns das eigentlich nicht beunruhigen, sondern wir sollten eigentlich sagen, großartig, mein Körper sortiert sich gerade neu und in ein paar Tagen hat sich das von alleine erledigt, oder kann ich auch direkt etwas aktiv dafür tun? Also gibt es schon etwas, wo ich sage, kühlen beispielsweise lindert den Schmerz?
Auf jeden Fall. Also das, die Frage steigt jetzt schon relativ tief ein. Da müsste ich nachher noch erst ein paar Sachen vorwegstellen. Aber ja, also zum einen versteht man, warum die Symptome da sind. Und sie machen einem dann keine Angst mehr in dem Sinne, dass da jetzt tatsächlich was kaputt gegangen wäre oder so am Knie, wenn das plötzlich aufgetreten oder damals bei meinen Armen, ne, dass der Schmerz einfach so kommt, Schmerz. Und man denkt ja, was ist jetzt los? Gehe ich jetzt kaputt oder was? Das fällt natürlich völlig weg, diese Angst. Der Schmerz ist natürlich trotzdem da und es ist auf jeden Fall sinnvoll, hier auch einzugreifen, also dass man hier kühlen oder man kann auch Medikamente nehmen natürlich, dass man hier eine Schmerzreduktion macht oder beliebige Dinge, die man halt sonst auch anwenden würde, wie Homöopathie oder was weiß ich was, kann man natürlich trotzdem anwenden. Aber man versteht jetzt zusätzlich, warum diese Schmerzen da sind. Man versteht sogar vielleicht zusätzlich oder weiß schon, wie lange sie ungefähr anhalten werden. Und dass ich mit dieser Maßnahme, die ich mache, nichts heile, sondern lediglich Symptome reduziere, damit es für mich angenehmer ist. Und das kann in vielen Fällen tatsächlich sehr, sehr sinnvoll und sogar notwendig sein, dass man das tut, damit man nicht in Folgeprozesse reinkommt. Da können wir nachher noch vielleicht genauer drauf eingehen.
Ja, also ich merke schon, das Thema ist unglaublich kompliziert und komplex, also dass wir nicht das eine vor das andere nehmen. Was wäre denn jetzt schlau, wenn wir jetzt weitermachen? Vielleicht irgendwie eine konkrete, also sogenannte Erkrankung in der Schulmedizin oder ein Symptom benennen, wo wir mal diese 5BN mal durchdeklinieren?
Ja, gerne. Was nehmen wir da? Es gibt so ein paar klassische Beispiele, mit denen man anfängt, weil das einfach sehr einleuchtend ist, wie da diese Funktionsveränderungen zu verstehen sind. Dann würde ich heute mal vorschlagen, nehmen wir das Thema Brustdrüsen vielleicht. Also Brustkrebs ist ja gerade bei Frauen dann oftmals sehr gefürchtetes Thema. Und hier können wir ja mal angucken, was da hinten dran steckt, jetzt nach diesen 5 biologischen Naturgesetzen. Ich habe ja eben gesagt, dass diese Veränderungen immer einen Zweck erfüllen. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Brustdrüsen anschauen und wir sehen jetzt da Zellwachstum, was dann vielleicht irgendwann als Tumor diagnostiziert werden würde, da sehen wir ja, dies führt zu mehr Zellen, mehr Brustdrüsenzellen. Was wiederum zu, also die Funktion dieser Brustdrüsen ist ja Milchproduktion, was also wiederum zu mehr Milch führen würde. Die Frage ist also, oder zuerst einmal kann man jetzt nehmen, dass dies ja der Sinn sein könnte, dass der Körper in der Lage ist, mehr Milch bereitzustellen. Die Frage ist jetzt also, was ist im Leben der Frau passiert, dass jemand aus ihrem engsten Umfeld auf dieses Mehr an Milch angewiesen ist? Und hier kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt, der das A und O ist, um die 5BN verstehen zu können oder nicht. Denn es handelt sich bei diesem Programm, bei diesem sinnvollen biologischen Sonderprogramm, um archaische Überlebensprogramme, die Tausende, vielleicht sogar Millionen von Jahren alt sind. Also ein ganz tiefer Teil unserer Biologie, die natürlich noch keinen Supermarkt kennt. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand aus unserem Umfeld auf Nahrung angewiesen ist, dann scheidet das für unsere Biologie aus, dass man in den Supermarkt geht und Essen kauft, im Winter auch noch zum Beispiel. Das hat unsere Biologie nicht vorgesehen. Wir müssen also, wenn wir über diese 5BN sprechen, uns bewusst machen, dass wir von unserer Biologie Säugetiere sind. Alles funktioniert genauso wie bei Säugetieren. Und deswegen ist es hilfreich für das Verständnis, dass man sich immer im Tierreich orientiert und guckt, okay, wie laufen diese Programme da? Weil die Tiere leben halt, mal von Haustieren abgesehen oder Zootieren, größtenteils noch genauso, wie das von der Biologie geplant ist. Schauen wir uns also mal ein Beispiel mit den Brustdrüsen in der Natur an. Nehmen wir mal an, das wird hier nehmen, ein Wildschweinferkel hat irgendwas Vergiftetes gefressen, liegt jetzt da rum in der Kuhle und jammert. Und ja, die Mutter von dem Wildschwein denkt, was ist da los? Und sie ist auf einmal in akuter Sorge, schlimmer Sorge um ihren Nachwuchs. Und der kann jetzt nicht mehr mitkommen, auf Nahrungssuche liegt da nur noch. Was kann jetzt die Mutter tun, also biologisch gesehen, um ihrem Nachwuchs irgendwie zu helfen und ihm im Überleben zu unterstützen, wenn es jetzt eine Woche, vielleicht zwei Wochen nicht mehr mit auf Nahrungssuche gehen kann? Und hier ist das SBS der Milchdrüsen dann die Lösung, nämlich wenn diese eine Überfunktion machen im Rahmen der Anpassung, führt dies zu mehr Milch. Wenn es über längere Zeit läuft, führt es zur Zellvermehrung und dadurch dann noch etwas mehr Milch. Das heißt, wir haben eine Anpassungsreaktion auf eine akute Sorgesituation um ein nahestehendes Wesen, um diesem beim Überleben tatsächlich zu helfen. Weil in der Natur kann diese Versorgung, diese Notfallversorgung tatsächlich den entscheidenden Unterschied machen zwischen Überleben und Sterben. Und bei uns Menschen aktiviert dieses Sonderprogramm, diese Veränderung der Brustdrüsen, ebenfalls auf genau die gleiche Empfindung. Das kann bei uns vielfältig sein. Das kann zum Beispiel sein, wenn der Partner plötzlich arbeitslos geworden ist oder wenn er Alkoholiker ist oder wenn das Kind vielleicht einen Unfall hatte und wochenlang im Krankenhaus liegt oder wie bei unserem familiären Fall, da war es, dass eine Person plötzlich spurlos verschwunden ist. Und es kommt auf diese persönliche Empfindung an. Wenn halt die Frau diese plötzliche Sorge, instinktive Sorge um eine nahestehende Person hat, dann führt es entsprechend zu dieser Anpassung des Körpers. Und wenn man sich also jetzt immer fragt, was ist der Sinn von einer Veränderung im Körper, dann muss man zum einen genau wissen, was ist die Aufgabe dieses Gewebes, was sich verändert? Weil jedes Gewebe im Körper hat ja einen Zweck, warum es da ist. Und entsprechend diesem Zweck ist dann natürlich auch der Grund, warum es sich eventuell verändert. Und man schaut im Tierreich, um zu gucken, wie leben wir, würden wir Menschen eigentlich leben, wenn wir noch wie in der Steinzeit irgendwie im Wald hausen würden. Und dann erkennt man auch, dass kleine Prozesse im Körper sinnvoll sind und tatsächlich einen Zweck erfüllen, durch die Überfunktion, durch vielleicht kleines Zellwachstum, durch vielleicht kleines Zellabbau. Dass aber große Prozesse, wie jetzt zum Beispiel ein Tennisball großer Tumor, nicht mehr sinnvoll ist. Das heißt, dieser führt ja zu eigenständigen Problemen allein schon durch die Raumforderung. Und dann erkennen wir aber auch, dass diese Prozesse im Tierreich so gar nicht geplant sind. Also wahrscheinlich ist es so, dass der Körper tatsächlich diese Sonderprogramme für kurze Zeiträume geplant hat. Und nur wir Menschen kriegen es hin, dass diese Veränderungen über sehr, sehr lange Zeiträume laufen, weil wir unsere Instinkte oftmals sehr, sehr lange ignorieren. Zum Beispiel jahrelang zur Arbeit gehen, obwohl wir schon vom Chef tyrannisiert werden oder ähnliches. Oder weil wir sehr abstrakt die Welt wahrnehmen, dass zum Beispiel irgendwie eine schreckliche Nachricht per Telefon kommt und die Menschen, um die es geht, gar nicht da sind in dem Moment. Oder weil wir auch einfach völlig unbiologisch leben. Also wir haben uns sehr, sehr weit von unserer natürlichen Säugetierlebensweise entfernt. Und dadurch kann es halt passieren, dass Prozesse sehr, sehr lange laufen und dadurch auch sehr, sehr große Symptome machen, wofür diese Sonderprogramme gar nicht vorgesehen waren. Dafür vielleicht ein Beispiel kurz mal. Nehmen wir mal das Thema Nahrungsbrocken, Nahrungsaufnahme. Also in der Natur ist das, was wir fürs Überleben brauchen, ist ja nicht viel. Also sozusagen, wir haben Wasser, wir haben dann diese tägliche Nahrung. Und das wird als ein paar andere Dinge natürlich auch. Aber das sind sehr, sehr wenige Sachen, die wir fürs Überleben brauchen. Und dieser Nahrungsbrocken, den das Tier sozusagen täglich besorgen muss, um zu überleben, das ist halt eine essentielle Sache. Und da geht's halt oft auch natürlich mit Schrei zu, ne? Also wenn dann mehrere sich um einen Narren kloppen und wenn man dann viel schnell reinschaufelt, damit es einem nicht weggefressen wird, kann es durchaus mal passieren, dass man einen großen Brocken runterschluckt, der dann im Darm tatsächlich feststeckt. So, und wenn man das merkt, da steckt ein Nahrungsbrocken fest und geht nicht mehr weiter, dieses Magen- und Bauchgefühl ist das eher, dann reagiert der Körper mit dem Sonderprogramm der glatten Muskulatur vom Darm. Weil die hat die Aufgabe, diesen Nahrungsbrei vorwärts zu schieben. Und wenn da was feststeckt, dann reicht sie ja in ihrer normalen Funktion nicht aus und reagiert mit Funktionsmaximierung, um diesen feststeckenden Brocken doch noch vorwärts zu schieben. Sinnvolle Reaktion. So, bei uns Menschen wiederum, wir können die gleiche Empfindung in ganz, ganz anderen abstrakten Situationen haben. Das, was wir fürs Überleben brauchen heute in der Zivilisation, ist ja ganz, ganz anders, als was Tiere brauchen. Beziehungsweise, biologisch gesehen ist natürlich das Gleiche, aber wir haben ganz viele Vorschritte. Zum Beispiel, dass wir Geld verdienen müssen, um überhaupt den lebensnotwendigen Brocken zu kriegen. Ja, dass wir eine Arbeit haben müssen. Und wenn wir uns vorstellen, zum Beispiel ein Projektleiter bei der Arbeit hat jetzt ein ganz wichtiges Projekt und er rechnet jetzt damit, dass dann und dann kommen die verschiedenen Schritte und das muss sein, damit halt die Deadline gehalten wird. Und jetzt geht es auf einmal irgendwo nicht weiter. So, dann ist diese Empfindung oder kann diese Empfindung genau gleich sein wie bei dem Tier im Wald, dass irgendein lebensnotwichtiger Brocken, den ich zum Überleben brauche, feststeckt und nicht mehr weitergeht. Und wenn diese Empfindung dann die gleiche ist auf biologischer Ebene, startet auch hier das Sonderprogramm der glatten Muskulatur des Darms. Nur führt dies natürlich zu keinerlei Lösung, weil wir das Problem auf völlig abstrakte Art und Weise empfunden haben. Und wir sehen also, im Tierreich ist die Anpassungssituation absolut sinnvoll und hilft tatsächlich dabei, das Problem zu beheben. Bei uns Menschen ist die Anpassungsreaktion ebenfalls sinnvoll konzipiert, aber hilft nicht mehr dabei, das Problem in irgendeiner Weise zu lösen. Und das Problem kann auch viel, viel länger bestehen als im Tierreich. Da hat man halt nach einer Woche Darmverschluss, ist halt dann irgendwann vorbei, das Tier stirbt oder es geht halt doch weiter und es überlebt. Das Projektproblem, das kann sich über Monate und Jahre hinziehen und dann natürlich auch viel, viel größere Prozesse im Körper starten, die viel, viel problematischer sind von der Symptomatik her. Und ja, um das abzuschließen, das ist einfach sehr typisch bei uns Menschen. Wir aktivieren diese Sonderprogramme aufgrund der gleichen biologischen Empfindung in völlig unbiologischen Situationen, bei denen das SBS natürlich nicht mehr zur Auflösung beiträgt und die oftmals über Monate anhalten und somit zu übergroßen Zellveränderungen und massiven körperlichen Symptomen führen, was von der Natur so nicht vorgesehen war. Weil in der Natur gibt es keine Fernsehnachrichten, wo man durch Geschehnisse auf der anderen Seite der Welt bedroht wird oder sich bedroht fühlt. Es gibt keine Gerichtsprozesse, wo man monatelang in Streitigkeiten verharrt. Es gibt keine Aktien, Börsen oder jetzt Inzidenzen, wo sein Überleben oder seine Handlungsspielräume an abstrakte Zahlen gekoppelt sind. Und das ist halt das Problem, mit dem wir es heute als Menschen, denke ich, zu tun haben. Selbst wenn wir die 5BN kennen werden und verstehen werden, warum die Sachen da sind. Und dann müssen wir diese Diskrepanz hinkriegen zwischen den natürlichen biologischen Bedürfnissen und Funktionen unseres Körpers und unserer Zivilisation, die dann wahrscheinlich massiv angepasst werden müsste, damit wir wieder viel mehr in Harmonie mit unserer Biologie und unserem Körper leben werden können.
Wow, vielen Dank für die Ausführung. Ich habe da noch einige Fragen dazu. Und zwar, ich habe jetzt zum Beispiel keine Kinder. Aber es ist ja nicht so, als wenn jetzt nur Frauen Brustkrebs zum Beispiel bekommen, die Kinder haben. Laut Studien heißt es ja sogar, dass Frauen, die keine Kinder haben, sogar öfter Brustkrebs bekommen sollen angeblich, weil sie nicht stillen oder nie gestillt haben. Das heißt also, wieso sollte mein Programm, wenn ich doch gar kein Kind habe, zum Beispiel meine Brustdrüsen vergrößern, mehr Zellwachstum drin haben, auch wenn ich also nie schwanger war und das wahrscheinlich auch nicht mehr werde in diesem Leben?
Mehrere Sachen. Also zum einen betrifft das ja nicht nur die Kinder. Also wenn bei den Wildschweinen, das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie die zusammenleben, ob das der Keiler dann auch noch irgendwie Teil der Runde ist, aber es betrifft alle aus dem Rudel. Also wenn Tiere in Rudeln zusammenleben, in Gruppen, dann ist das ja alles eine Gemeinschaft, die fürs Überleben wichtig ist, für alle wiederum. Und wenn irgendeiner daraus betroffen ist und sozusagen durch dieses Meer an Milch gerettet werden kann, dann macht das Sonderprogramm Sinn. Es geht also nicht nur um die Kinder. Genauso oft ist es für die Eltern zum Beispiel auch. Also wenn die gebrechliche Mutter stürzt und dann im Krankenhaus liegt oder sowas. Das kann genauso gut sein. Das ist das eine. Das andere ist, Brustkrebs als Diagnose ist ja extrem unpräzise. Die Brust hat ja ganz viele verschiedene Gewebe. Also es gibt ja die Milchgänge, es gibt das Fettgewebe, es gibt die Haut, es gibt die Talgdrüsen, die Schweißdrüsen, Blutgefäße und so weiter. Ganz viel in der Brust, was Veränderungen. Natürlich jedes dieser Gewebe hat ein Sonderprogramm und kann Veränderungen machen. Und ganz häufig bezieht sich die Diagnose Brustkrebs auch auf die Milchgänge. Ich weiß jetzt nicht, wie hier das Verhältnis ist, aber ich meine, es wäre viel, viel häufiger die Brustgänge tatsächlich, von denen der Prozess ausgeht, als die Brustdrüsen. Und diese haben ja ein ganz anderes Thema wiederum. Da geht es um Trennung, um Kontaktabriss. Und natürlich hat jede Frau, wenn sie keine Kinder hat, ihr soziales Umfeld und ihre Kontakte, wo es da zu Abrissen kommen kann. Das heißt, wenn man mit den 5 Jahren arbeitet, kann man sowieso nie mit klassisch schulmedizinischen Diagnosen arbeiten, sondern man muss immer schauen, erstmal, was für ein Gewebe reagiert dort eigentlich, um herauszufinden, warum da eine Anpassung passiert.
Okay, das ist völlig unabhängig davon, jetzt im Speziellen jetzt Brustkrebs tatsächlich, ob ich jemanden zu ernähren habe oder nicht. Ich kann auch als Frau, die gar kein Neugeborenes hat, sozusagen eine Milchproduktion fördern.
Ja, da stößt du wieder das nächste Thema an. Vielleicht ganz kurz. Das, was wir machen als in unserer Zivilisation oder die Frauen, dass man jeden Monat Menstruationszyklus hat und nicht schwanger wird, ist auch nicht von der Natur vorgesehen. In der Natur gibt's das eigentlich nicht, dass eine Frau über Monate lang schwanger werden könnte, aber nicht schwanger wird. Das heißt, wir haben in der Natur diese Zeiten, wo nicht gestillt wird, fast gar nicht. Und das heißt, die Biologie prinzipiert immer davon aus, dass die Frau stillfähig ist oder zumindest in kürzester Zeit dann wieder wird und dass da eine Anpassung funktionieren kann. Das ist also wieder eine völlig unbiologische Situation, dass wir mit Empfängnisverhütung hier dafür sorgen, dass eine Frau, die schwanger werden könnte, nicht schwanger wird. Was man da auch wieder bedenken muss.
Ja, okay. Also bevor wir diese Fässer jetzt noch weiter aufmachen, würde mich jetzt zunächst noch mal interessieren, bevor wir auch auf weitere Symptomatiken, klassische schulmedizinische benannte Erkrankungen eingehen, die jeder von uns kennt. Was führt denn überhaupt dazu, dass ich ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm starte in meinem Organismus? Weil, was du gerade erzählt hast, klar, es gibt so Dauerbelastungen, aber nicht jeder bekommt dann ja immer diese Art von Symptomatik, also diese Form von Prozess, der in Gang kommt, sondern bei vielen, die laufen ja auch relativ unbelastet durchs Leben, aber haben ja sicherlich auch den ein oder anderen Kontaktabbruch oder machen sich Sorgen um die Mutter oder so.
Ja, genau. Also der Entdecker von dem Ganzen hat hier 3 Kriterien identifiziert, die zumindest immer bei den großen Geschehen zu finden waren. Und zwar startet ein SBS immer dann, wenn ich eine Situation wahrnehme, die für mich schwerwiegend ist, eine gewisse Dramatik hat, also es sind keine Lappalien, sondern es ist schon was Schwerwiegendes, was mich irgendwie belastet. Es muss mich unerwartet treffen, also ich habe damit nicht gerechnet, es ist, erwischt mich überraschend und ich fühle mich allein mit dem Problem, also isoliert. Also es können natürlich Leute da sein, aber wenn ich sozusagen für mich alleine gar nicht weiß, an wen soll ich mich wenden, dann spricht man hier von isoliert. Und das sind die 3 Kriterien, die das Zeichen für den Organismus sind, dass das Überleben, das individuelle Überleben direkt oder indirekt in Gefahr ist und dass ein SBS notwendig ist. Und in diesem Moment, in diesem konfliktiven Moment, das wird ja als biologischer Konflikt bezeichnet, entscheidet die Art der Bedrohung und Empfindung, was der sogenannte Konfliktinhalt ist. Also die Art und Weise, wie die konfliktive Situation empfunden wird. Also zum Beispiel, ob ich eine Verhungerungsangst habe, ob ich mich aus meiner sicheren Umgebung gerissen fühle, ob es Revierstreitigkeiten gibt, ob eine Trennung da ist, eine physische Attacke und so weiter. Also es gibt ja ganz, ganz viele Empfindungsnuancen und das wird sozusagen in diesem Moment des biologischen Konfliktes entschieden. Und dieser Konfliktinhalt wiederum entscheidet darüber, welches SBS im Körper nun gestartet wird. Das heißt, welche Art der Anpassung am hilfreichsten ist, um die Situation jetzt zu überstehen.
Und wenn ich von diesen 5 BN Ahnung habe, ja, also wie du jetzt zum Beispiel, dann kann ich dann, wenn ich das beobachte, also bei mir selber beobachte, keine Ahnung, mein Mann kommt jetzt rein und sagt, es ist aus. Und ich habe damit gar nicht gerechnet, weil wir doch gestern Abend so einen schönen Abend hatten, dass ich dann für mich selber schon sagen kann, okay, jetzt könnte es beispielsweise sein, dass in meinen Milchdrüsengängen sich dort Zellwachstum anhäuft. Jetzt mal als ein Beispiel, kannst du mir da gerne korrigieren. Und ich dann halt weiß, okay, was sind die nächsten Schritte? Und kann mich entsprechend dazu verhalten oder sage ich einfach, ach ja, das kommt jetzt, ist auch egal, ich mache einfach so weiter wie bisher. Sollte ich mich trotzdem um mich kümmern?
Ja, also in den Milchgängen gibt es Zellreduzierung tatsächlich als Anpassung. Da kommen wir gleich dazu, wenn wir die Varianten durchsprechen. Also die reagieren mit Zellabbau. Genau, man ist jetzt in der Lage, wenn man die 5BN kennt, tatsächlich zu erkennen, wenn ein intensiveres SBS läuft. Jetzt nicht unbedingt jedes, es gibt ja auch kleinere Sachen, die einen jetzt wenig interessieren, aber die größeren Sachen wird man natürlich erkennen, weil es gibt ja nicht nur die körperlichen Veränderungen, sondern es gibt ja auch auf der Ebene des Gehirns Veränderungen, die man mittels Computertomographieaufnahmen sehen kann tatsächlich, und es gibt auf der Ebene der Psyche Veränderungen, nämlich Zwangsdenken um das Problem. Und wenn wir merken, abends im Bett liegen und denken, da rattert es immer weiter und ich kann einfach diesen Gedanken nicht mehr aus dem Kopf kriegen, dann ist das klare Zeichen dafür, dass hier ein Sonderprogramm aktiv ist. Und ja, dass ich natürlich jetzt, kann ich überlegen, wie gehe ich damit um? Wenn man jetzt rein sozusagen unter Symptomreduzierungsaspekten denken würde, dann ist es natürlich immer ratsam, die Probleme, die man hat, und wenn man erkennt, da läuft was, so schnell wie möglich zu reduzieren, zu lösen tatsächlich. Ne? Weil je länger diese Probleme andauern, desto länger und intensiver werden nachher auch die Symptome andauern. Da gibt es einen klaren Zusammenhang. Da kommen wir jetzt, denke ich, eher als nächstes drauf, wenn wir gleich über den Verlauf sprechen. Dass man hier dann tatsächlich als sinnvolle Strategie nicht seine Probleme lange Zeit mit sich rumträgt, sondern immer versucht, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber oftmals ist es möglich. Also oftmals ist es halt einfach nur unbequem oder ich habe halt Angst vor einer bestimmten Situation, mach's deswegen nicht und schieb's immer weiter auf. Und das sind die Sachen, wo sich unnötig sozusagen Konfliktmasse anhäuft, was dann zu unnötig und vermeidbaren starken Symptomen führt.
Gut, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, ne? Also wie kann ich meine Probleme lösen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel halt merke, ich habe Zwangsdenken um meine Arbeit, weil mich da ein Vorgesetzter irgendwie drangsaliert oder die Kollegen irgendwie mobben, dann wäre das ja zum Beispiel eine Entscheidung, ich gehe da raus, ne? Also ich kündige beispielsweise. Wenn es aber sowas ist wie, mein Kind hatte einen Autounfall und wird jetzt wahrscheinlich das nächste halbe Jahr irgendwie in Therapien sein und ich mache mir Sorgen um dieses Kind, dann ist das Problem ja in dem Sinne nicht so kognitiv zu lösen und auch nicht durch eine einfache Handlung letzten Endes, sondern das hält man ja irgendwie aufrecht. Das heißt, wie geht's dann weiter? Vielleicht ist das so das, was du auch gerade genannt hattest mit dem Thema, also wie laufen die SBS dann weiter?
Ja, genau. Machen wir vielleicht gerade die Regel erstmal dazu und dann können wir nochmal darüber sprechen, wie geht man dann damit um mit diesem Wissen. Genau, also nämlich, wenn das SBS jetzt gestartet hat, dieser biologische Konflikt war da, dann verläuft das SBS im Optimalfall jetzt in zwei Phasen. Also wir haben zuerst die konfliktaktive Phase. Das Problem da ist, wenn ich also dieses Zwangsdenken auch um das Problem habe. Und das kann im Prinzip beliebig lange laufen. Das kann auch mit unterschiedlicher Intensität laufen. Also wenn das Problem so richtig akut ist, dann läuft es halt richtig intensiv. Wenn ich es erfolgreich mal für ein paar Wochen verdränge, dann läuft es ein bisschen weniger intensiv. Aber und je intensiver, desto stärker sind natürlich die körperlichen Prozesse, die damit einhergehen, die Veränderung, wenn ich es heruntertransformiere. Aber das ist sozusagen die erste Phase, die konfliktaktive Phase. Und in dieser sind in den meisten Fällen keine Symptome zu bemerken. Der Körper macht Veränderungen, die uns ja dazu in die Lage versetzen sollen, das Problem schneller und besser zu lösen. Das heißt, diese machen seltener Symptomatiken. Es gibt ein paar, die machen da Symptome tatsächlich. Die muss man kennen, aber ich denke mal so geschätzt 90% der Körpersymptome, die wir haben, passieren nicht in dieser Phase, sondern in der zweiten Phase.
Also nochmal kurz Zwischenfrage. Konfliktaktive Phase bedeutet dann eben, ich hatte gerade einen massiven Streit beispielsweise mit meinem Mann und der ist halt nicht geklärt und dann habe ich diese Gedankenkreise und reg mich halt total auf, aber ich habe noch keine Körperschmerzen, keine Zellreduktion oder Ansammlung etc.
Genau, also du hast, wenn es ein biologischer Konflikt war, hast du schon körperliche Veränderungen. Die beginnen immer mit einer Funktionsveränderung. Also das ist wahrscheinlich auch der Sinn, also meiner Ansicht nach, da streiten nicht, aber gibt es verschiedene Ansichten. Meiner Ansicht nach ist die Funktionsveränderung der tatsächliche Sinn, nämlich dass es eine Überfunktion oder Unterfunktion bei einem Organ gibt. Dass sich das in Zellwachstum und Zellreduzierung äußert, ist, denke ich, nur die ganz normale Folgereaktion des Körpers. Nämlich wenn irgendeine Funktion lange Zeit am Limit ist, dann werden entsprechend Zellen erhöht, dass dieser Bedarf sozusagen zukünftig mehr gedeckt werden kann, wie wenn man Muskeltraining macht. Also wenn ich mehrmals beim Muskeltraining scheitere, im Fitnessstudio oder sowas, dann macht der Körper mehr davon, damit wir der Belastung besser gerecht werden. Und das ist, denke ich, der Grund, warum es Zellwachstum gibt bei langen, großen Prozessen. Aber der eigentliche Sinn ist ja normalerweise meiner Ansicht nach die Funktionsveränderung, die direkt da ist und uns direkt hilft, das Problem besser zu lösen. Genau, und davon merke ich erstmal normalerweise nichts, weil das ist unsymptomatisch. Und kann dann also sozusagen voll und ganz mich darauf konzentrieren, dieses Problem zu lösen, was sozusagen der Zweck ist davon, von dem Ganzen. Und dann gibt's irgendwann im Optimalfall den Moment, wo ich es geschafft habe, das Problem zu lösen. Das nennt man dann die Konfliktlösung. Und die schaltet dann das Sonderprogramm in die zweite Phase, die sogenannte konfliktgelöste Phase. Und was hier passiert ist, dass der Körper die Veränderungen, die er vorher gemacht hat, jetzt wieder rückgängig macht. Weil der Körper schleppt ja nicht irgendwelche Sachen umsonst mit sich rum. Es ist ja immer wirklich Energieoptimierung in der Natur. Das heißt, er macht jetzt sich an die Arbeit, diese Veränderung wieder rückgängig zu machen. Und das passiert normalerweise ganz oft unter Schwellung, damit entsprechend da die Stoffe sich lösen können und da Reparaturprozesse passieren können, also Entzündungssymptome passieren da. Durch die erhöhten Stoffwechselprozesse gibt es erhöhte Temperatur, wir haben also die Fiebergeschichten in dieser Phase. Das heißt, alles, was wir mit Kranksein verbinden, diese akuten Krankheiten, die warmen Krankheiten, passiert im Rahmen der konfliktgelösten Phase, wo das Problem ja schon erfolgreich gelöst wurde. Und das ist eine Erkenntnis, die ist so wichtig, finde ich, weil wir haben vorher immer auch in der Psychosomatik, haben wir immer sozusagen vor den Symptomen nach dem Problem gesucht. Aber in den allermeisten Fällen ist vor den Symptomen nicht das Problem, sondern die Lösung des Problems. Weshalb wir diese Zusammenhänge, glaube ich, so lange nicht erkannt haben. Und dadurch wissen wir jetzt was ganz, ganz Wichtiges. Weil wenn wir jetzt wissen, die Symptome sind aufgrund einer konfliktgelösten Phase, wissen wir, sie werden sowieso verschwinden. Sie sind nur von begrenzter Dauer, weil die Symptome in der konfliktgelösten Phase sind mehr oder weniger genauso lange wie die Dauer der konfliktaktiven Phase. Wir können also sogar Vorhersagen machen, wie lange werden die Symptome jetzt andauern, wenn ich vorher weiß, wie lang war die konfliktaktive Phase. Das geht natürlich nur, wenn das eine schön saubere aktive Phase ist, sozusagen 2 Wochen oder Streit mit einem Partner jetzt, wie du eben gesagt hast. Eine Woche haben wir uns totgeschwiegen und nicht mehr angeguckt und dann kommt auf einmal das klärende Gespräch und dann weiß ich, okay, die Symptome, die danach kommen, werden ziemlich genau eine Woche dauern. Und zwar egal, was ich mache. Und das erklärt, denke ich, den Erfolg von so vielen Methoden, die es da draußen gibt, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise Heilung versprechen. Weil egal, was ich mache, werden die Symptome nach einer gewissen Zeit verschwinden. Und da wurde dann sozusagen ganz oft gesehen, okay, wenn ich das mache, dann verschwinden die Symptome. Aber wenn ich das mache, dann verschwinden die Symptome. Und dadurch kommt dann immer mehr die Idee, dass das der Grund der Heilung wäre. Obwohl sich der Körper einfach nur selber geheilt hat, in Anführungsstrichen. Es gibt ja keine Heilung in dem Sinne, sondern es ist einfach nur eine Regeneration, eine Wiederherstellung der ursprünglichen Funktion. Und wo dann einfach diese sag mal, wahrscheinlich Fehlinterpretation entstanden ist, was alles heilen würde. All diese Dinge haben natürlich ihre Berechtigung und sind auch sinnvoll oft, aber in erster Linie unter Symptomreduzierungsaspekten, dass man einfach nicht so leiden muss von den Symptomen, weil die ja wirklich unangenehm und schmerzhaft sein können, sondern dass man einfach diese Phase besser und entspannter überstehen kann. Aber jetzt wissen wir zusätzlich, dass sie sowieso eine begrenzte Laufzeit hat und können abschätzen, wann sozusagen das Ende sein würde.
Wie entstehen denn dann chronische Leiden? Also ist ja auch eine Erfindung dann wahrscheinlich der Schulmedizin, weil wenn ich dann irgendwie, also jetzt mal ein Beispiel, das fand ich ganz, ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Also ich bin vor 5 Wochen bin ich umgezogen. Jetzt, wo die Folge ausgestrahlt wird, ist es schon ja wahrscheinlich 2,5 Monate her, aber jetzt aktuell sind es 5 Wochen. Und ich habe gemerkt, dass ich ungefähr einen Monat vor dem Umzug habe ich angefangen, ganz schlecht zu schlafen und hatte ganz viele Gedankenkreise gehabt, ob das alles so klappt und wie das alles wird und dieses ganze Thema. Und habe dann festgestellt, als wir dann eine Woche hier waren, dass ich im unteren Rückenbereich Rückenschmerz bekommen habe. Ja. Aufgrund eben meiner Kenntnisse auch bin ich da entspannt geblieben und habe gar nicht gesagt, ich müsste jetzt irgendwas tun. Ich habe ein bisschen mit Klangschale gearbeitet, ein bisschen Yoga gemacht zur Entlastung. Aber das würde ja eigentlich bedeuten, wenn das so ungefähr ein Monat ist, dass das jetzt ungefähr, also jetzt der Zeitpunkt ist und es ist auch so, löst sich das Ganze auf und die Rückenschmerzen sind weg. Wie kann es denn dann kommen, dass jetzt zum Beispiel ich jetzt theoretisch auch dauerhafte Rückenschmerz bis hin zu Bandscheibenvorfällen, in Anführungsstrichen auch wieder eine Krankheitsdiagnose, die es womöglich gar nicht gibt, im Sinne der 5BN entwickeln könnte. Also was, wie entsteht so etwas und wie kann man so etwas verhindern, dass man wirklich sagt, Moment mal, der Konflikt ist doch eigentlich gelöst, deswegen hast du ja die Rückenschmerzen gerade oder die Knieschmerzen oder was auch immer. Und jetzt musst du einfach nur die Zeit abwarten und in der Zeit kannst du mal eine Tablette nehmen, mal ein bisschen Yoga machen, Qigong, was auch immer, und dann geht das schon wieder.
Ja, sehr, sehr gute Frage. Es gibt zwei Möglichkeiten dafür. Also die eine Möglichkeit ist, dass das sogenannte Rezidive gibt. Also dass diese Zweiphasigkeit nicht, wir haben eine konfliktaktive Phase und Lösung und dann war es das, sondern dass wir das Problem immer wieder aktivieren, lösen, aktivieren, lösen, aktivieren, lösen. Das ist also ganz typisch, dass wir sozusagen nicht die, zum Beispiel Arbeit, wenn wir ein Problem auf der Arbeit haben, dann kann es passieren, dass wir am Montag auf der Arbeit konfliktaktiv werden, am Freitag nach der Arbeit kommt die Konfliktlösung und am Wochenende haben wir irgendwelche Symptome. Am Montag aktivieren wir wieder, am Freitag lösen wir wieder und das geht dann immer so weiter und immer so weiter. Und dann haben wir irgendwie immer am Wochenende Symptome. Oder ganz typisch ist das bei Ferien. Also da gibt es ja sogar eine Bezeichnung für Freizeitkrankheit, dass man halt lange Arbeitsphase, lange Stresszeit, wir haben halt alle möglichen Konflikte aktiv, alle Sonderprogramme aktiv und dann kommen Ferien, bums, Lösungsphase, ich werde krank. Und das ist halt etwas, was wir Menschen halt durch unsere starren Zwänge fast schon, in denen wir leben. Wir sind ja nicht frei in dem, was wir tun können. Wir haben ein Haus, wir haben vielleicht einen Kredit abzuzahlen, wir müssen zu dieser Arbeit gehen und so weiter. Also wir haben oft ein ganz enges Korsett an und deswegen müssen wir immer wieder in den gleichen Mist reinlaufen sozusagen und können da immer wieder, ich sag mal, Karussell fahren. Also das Gleiche immer wieder aktivieren und lösen. Also das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass wegen der Symptome, die auftreten in der konfliktgelösten Phase, wieder ein erneutes Sonderprogramm gestartet wird. Also da gibt es gerade ein paar Kandidaten, wie zum Beispiel Rücken, Rückenschmerzen, die sind da ganz, ganz prädestiniert zu. Ist okay, wenn ich gerade was über das Thema Rückenschmerzen ein bisschen mehr aushole und das ein bisschen genauer erläutere?
Ja, Hauptsache, wir kommen noch zu den Allergien und zu den Infekten. Aber Rückenschmerz ist sicherlich auch etwas, was alle sehr interessiert.
Okay, dann nehmen wir das nämlich, weil du es gerade als Beispiel auch bei dir selber gesagt hast. Super Beispiel. Da kannst du gleich erkennen, was es damit sehr wahrscheinlich auf sich hat. Tatsächlich ist dieses Thema Rückenschmerzen stellvertretend für den gesamten Bewegungsapparat, denn die Strukturen davon, also Knochen, Bänder, Sehnen, Muskeln, Bindegewebe, alles, was nötig ist, damit unser Bewegungsapparat funktioniert, die reagieren alle auf die gleiche Art und Weise und auch auf die gleiche Konfliktinhaltskategorie. Und hiermit hatte ich selber ja auch viele Jahre zu tun. Und es war ja, wie eingangs auch erwähnt, mein Einstieg in die fünf biologischen Naturgesetze. Und es geht hierbei um sogenannte Selbstwerteinbrüche. Das bezeichnet die Empfindung, dass man einer Stelle nicht gut genug ist, dass man versagt hat, dass man etwas nicht geschafft hat oder auch die Sorge, ich schaffe das nicht, wie jetzt vielleicht bei dir. Wie soll ich das alles schaffen mit dem Umzug? Also der Körper bezieht das jetzt immer auf eine konkrete Stelle des Körpers. Er versucht da halt eine Zuordnung zu machen, wo ist jetzt am wahrscheinlichsten sozusagen das Problem. Und wenn man zum Beispiel die Knie hat, dann ist das oft so ein, ich komme nicht hinterher, ich kann nicht Schritt halten mit den anderen. Also man hat das Gefühl, man wird abgehangen von irgendwas oder irgendwem. Das sind dann die Knie, die da oft reagieren. Die Finger sind zum Beispiel eher so, ich kann das nicht greifen, ich kann das nicht bedienen, ich bin grobmotorisch oder ähnliches. Und das sind natürlich immer nur ein paar Aspekte von den möglichen Empfindungen, die man haben kann. Aber es geht immer in diese Richtung, in diesen, ich bin nicht gut genug mit dieser Funktion oder an dieser bestimmten Stelle. Und ich kann da vielleicht kurz meinen eigenen Fall ein klein wenig erzählen. Bei mir ging es ja los mit den Armen. Schmerzen in den Armen, also Handgelenk in erster Linie und eine Ellenbogenbeuge. Und der Hintergrund dazu war der, dass ich, es war noch zu Schulzeiten, hat sich meine damalige Freundin plötzlich von mir getrennt. Und ich hatte halt das Gefühl, ich kann sie nicht mehr, ich kann sie nicht halten, ich kann sie nicht mehr umarmen, ich kann sie nicht bei mir behalten. Das heißt, wenn man sich so vorstellt, dass man jemanden umarmt oder festhält. Und das war so mein Empfinden. Ich bin da nicht gut genug, ich habe es nicht geschafft, ich versage da. Und das hat bei mir dieses Sonderprogramm gestartet, in den zuerst linke Seite, ein bisschen auch rechte Seite dann, wo dann erstmal nichts passiert ist. Also ich hatte keine Probleme. Ich habe dann ganz normal weitergemacht. Ich habe dann mit dem Studium angefangen. Und irgendwann, also drei Monate oder so, hat mich das sehr, sehr belastet. Das heißt, die Konfliktmasse war durchaus sehr intensiv, die dahinter steckte. Also wenn man 3 Monate ein Problem lange mit sich rumträgt und darunter leidet, ist das schon ganz schön viel. Und dann ein Jahr lang halt heruntertransformiert und immer weniger. Das war dann irgendwann sozusagen okay. Und ja, dann war es so, dass ich im Studium meine Frau kennengelernt habe. Und kurz nachdem ich mit ihr zusammengekommen bin, ich hatte ja wieder eine Partnerin zum Umarmen und es lief wunderbar und wir waren glücklich und alles, ging dieses Sonderprogramm in Lösung. Und die Schmerzen in den Armen gingen entsprechend los. Und ja, von Ärzten wurde dann gesagt, Überlastung und Ähnliches, hätte zu viel Sport gemacht und so weiter. Aber ich habe immer schon viel Sport gemacht, ja. Aber ich habe vor den Schmerzen nicht mehr Sport gemacht als sonst, sondern ganz normal. Es war nichts Außergewöhnliches. Ich habe Studium natürlich getippt und so weiter, aber es war ganz normal. Es war keine Verletzung oder irgendwas davor. Sie kamen aus dem Nichts. Und zwar einfach kurz, nachdem ich mit meiner Frau dann zusammengekommen bin. Und so, jetzt kommen wir zu dem Thema, warum das chronisch wird, weil bei mir wurde es ja auch chronisch. Eigentlich hätte das ja, man kann es jetzt nicht genau sagen, weil man jetzt nicht weiß, wie lange es intensiv war, aber wahrscheinlich einige Monate hätte es stark sein müssen und dann hätte es langsam ausschleichen müssen und nach einem Jahr oder so dann komplett weg sein müssen. Das war aber nicht der Fall, weil wegen den Schmerzen in den Armen habe ich jetzt erneute Konflikte erlitten, weil ich musste ja mein ganzes Leben quasi aufhören. Ich konnte keinen Sport mehr machen, ich habe Kampfkunst gemacht, ich habe geklettert, Badminton gespielt, Volleyball gespielt, ich habe Musik gemacht, Gitarre, Klavier. Mein Studium drohte zu scheitern als Informatiker ohne Arme, ist eine schlechte Sache. Ich hatte gerade eine Partnerin, mit der ich irgendwie Zukunftspläne hatte, habe gedacht, ja, was, wenn wir irgendwann Kinder kriegen wollen, ich kann ihn nicht mehr auf dem Arm halten. Also ich konnte keinen Teller mehr halten in der schlimmsten Zeit. Und das heißt, wegen den Schmerzen habe ich diverse Folgekonflikte erlitten. Und zwar in erster Linie wieder, ich bin an der Stelle kaputt. Meine Arme sind kaputt, ich funktioniere nicht. Was ja genau wieder das gleiche Sonderprogramm ist. Jetzt zwar nicht mit Umarmen zu tun, wie vorher, also ich kann jemanden nicht umarmen und deswegen bin ich an dieser Stelle am Handgelenk nicht gut genug, sondern ich habe da Schmerzen und deswegen kann ich alles Mögliche nicht mehr machen. Deswegen bin ich an dieser Stelle nicht gut genug. Und das ist das Problem, was wir fast immer im Bewegungsapparat sehen, dass wenn man durch die Schmerzen so stark eingeschränkt ist, dass man sein Leben nicht mehr wie gehabt führen kann, dass man an dieser Stelle erneut mit dem gleichen Konflikt reagiert und dann in einen möglicherweise endlos Teufelskreis reingerät. Weil dann irgendwann, dann sind die Schmerzen wieder da, dann machst du wieder vorsichtig und irgendwann merkst, ah, jetzt geht's ja wieder ein bisschen, dann kommt die nächste Lösung, dann werden die Schmerzen wieder stärker, dann fühlst du dich wieder neu kaputt, dann schonst du dich wieder, bis irgendwann wieder geht, dann machst du wieder ein bisschen mehr, dann hast du wieder neue und so weiter. Und da kann man immer weiter theoretisch drinstecken und es kann sich auch immer weiter mit jedem neuen Rezidiv, was man da erleidet, verschlimmern und verschlimmern. Und es kann auch nicht es muss nicht an der Stelle bleiben. Also ich habe ja dadurch, dass sozusagen mein ganzes Leben dadurch plötzlich zu scheitern drohte, habe ich halt einen zentralen Selbstwerteinbruch erlitten. Das betrifft die Wirbelsäule, die Lendenwirbelsäule, wenn sozusagen so sein Lebenswerk oder irgendwas ganz Zentrales im Leben, wenn man da in dem Bereich zu scheitern droht. Das heißt, jetzt als Folge sind auch noch Rückenschmerzen aufgetreten. Knieschmerzen übrigens auch noch, weil ich im Studium nicht mehr hinterherkam. Das heißt, es hat dann angefangen zu wandern. Und jetzt, da gibt's ja auch diverse Diagnosen, wo man das beobachtet, ne? Dass der Körper anfängt, dann überall Entzündungsreaktionen zu machen und so. Das ist nicht, weil da irgendwas im Körper wandert oder so, sondern es ist einfach, weil man Folgekonflikte mit diesen entsprechenden Nuancen hat. Und wie gesagt, aus diesen Armen bin ich dann irgendwann rausgekommen und dann habe ich aber trotzdem noch viel länger mit dem Rücken zu tun gehabt. Also ich habe dann immer Rückenschmerzen gehabt, dann hatte ich einen lokalen Folgekonflikt, oh Gott, an der Stelle bin ich kaputt. Dann wurde es wieder besser und irgendwann habe ich gedacht, ah, jetzt geht's wieder, jetzt fange ich wieder Sport an, bums, kam wieder der nächste Hexenschuss. Also ich hatte bestimmt, keine Ahnung, 10, 20 Hexenschüsse über die Jahre. Aber irgendwann kannte ich ja zum Glück die 5 biologischen Naturgesetze und habe den Prozess dahinter verstanden. Und hab halt, dann bin ich anders rangegangen. Und zwar, wenn man kann aus diesen Teufelskreisen jetzt mit Kenntnis der 5 BN entkommen. Ich mach's ganz kurz, kann man natürlich länger drüber reden, aber indem man einerseits natürlich die Symptome versucht zu beherrscht, also dass man sagt, okay, man kann, oder es ist ja absolut sinnvoll, schmerztherapeutisch zu arbeiten, dass man nicht, das Wichtigste ist, dass man nicht dieses neue Gefühl kriegt, ich scheitere, ich bin an der Stelle kaputt. Sondern wenn man seine Schmerzen so weit reduziert, dass man es nicht übertreibt, aber trotzdem sein Leben leben kann. Und das dann auch tut. Also nicht, dass man alles abbricht, sondern dass man sagt, okay, ich kann ja ein bisschen. Und ich weiß gleichzeitig, die Schmerzen sind keine Zeichen für, ich bin kaputt, sondern das ist gerade die Regenerationsphase. Das ist sozusagen einfach, der Körper macht gerade was Gutes, der möchte den Urzustand wiederherstellen und ich muss nur diese Phase abwarten. Und wenn man sich dies beides in Kombination bewusst macht, also einmal, da ist nichts kaputt, sondern es ist ein ganz natürlicher Prozess, mein Körper hilft mir gerade und die Schmerzen versucht in einem Rahmen zu halten, dass man noch funktioniert und das dann auch sich selber beweist, dass man funktioniert, dann kann man da wieder rauskommen. Und bei mir war es dann so, ich habe es genauso gemacht, dass dann jedes Rezidiv, jeder Hexenschuss wurde weniger, bis es dann irgendwann ganz vorbei war. Ja, und das ist, letzter Satz dazu, der Hauptnutzen von den 5BN, dass man diese Dauerteufelskreise jetzt verstehen kann, beenden kann und auch im Vorhinein vermeiden kann. Dass wenn man nämlich jetzt sozusagen diese erste Schmerzphase kriegt, die vielleicht von irgendwas anderem kommt, wie jetzt bei mir mit dem Umarmen, einen anderen Grund hatten, die ersten Schmerzen kommen, dass man dann nicht in so einen Dauerteufelskreis einsteigt, sondern durch die Kenntnis der 5BN direkt weiß, ah, okay, ich habe das und das gerade gelöst, das wird jetzt vielleicht so und so lange etwa dauern, ich schone mich ein bisschen, ich lese es, ich genieße die Zeit und dann nicht in irgendwelche Teufelskreise diesbezüglich einsteigt.
Super spannend. Ich frage mich gerade, das ist eine Frage, die wir jetzt vorab nicht abgesprochen haben, vielleicht kannst du aber trotzdem was dazu sagen. Ich bin ja ausgebildete Ernährungsberaterin, ne? Und habe jetzt schon halt die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen unter eben, was du gerade erzählt hast, sehr vielen Entzündungserkrankungen leiden, zum Beispiel in den Gelenken, rheumatisch, Gicht, Arthrose, solche Thematiken, dass es schon anscheinend sich verbessert, wenn gewisse Nahrungsmittel reduziert oder eliminiert werden, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Kann das dann überhaupt miteinander in Zusammenhang stehen oder ist das Zufall, weil die Menschen glauben, jetzt tun sie ja irgendwas, dabei macht der Körper das ohnehin von alleine?
Also das müsste tatsächlich genauer erforscht werden. Ich hoffe, dass das immer mehr Menschen dann tun. Ich kann nur spekulieren. Also ich denke, es sind zwei Sachen vielleicht. Das eine ist, dass tatsächlich die Nahrung natürlich irgendwie eine Rolle spielt. Also was der Körper für Möglichkeiten hat, was er halt sozusagen für Zutaten hat, wie elegant oder weniger elegant mit bestimmten Sachen umgehen kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dadurch die Reparaturprozesse vielleicht effizienter laufen, dass sie vielleicht weniger symptomatisch verlaufen, weil er irgendwie mehr Ressourcen einfach hat. Das wäre die eine Sache, was ich mir vorstellen kann. Die andere ist, das, was du angedeutet hast, dass durch dieses, ich bin nicht mehr handlungsunfähig, sondern ich mache jetzt was und vertraue darauf und denke, das hilft, natürlich eine ganz andere, ein ganz anderer Fokus da ist, ne? Der einen von diesem Selbstmitleidsteufelskreis, ich kann nicht mehr, ich bin da kaputt, ablenkt und eine ganz andere Energie da reingibt und dadurch halt diesen Teufelskreis nicht mehr füttert. Also deswegen denke ich, dass auch darüber ein großer, großer Nutzen schon allein deswegen da sein kann. Also nicht auf die Art und Weise, wie bisher gedacht wurde, dass der Nutzen von Ernährung in dem Fall da ist, sondern halt einfach auf einen ganz anderen Blickwinkel. Aber das beobachten wir ja bei ganz vielen therapeutischen Verfahren auch, dass es bisher immer irgendwie Erklärungen gab, wieso das funktioniert, aber jetzt plötzlich sehen, ah, vielleicht hat es ja auf eine ganz andere Art und Weise funktioniert, die genauso logisch ist, jetzt nach dem 5BN, und deshalb dem Ganzen natürlich die gleiche Rechtfertigung und Daseinsberechtigung gibt. Aber es war halt einfach anders, als wir bisher gedacht haben. Und das ist, denke ich, hier auch der Fall. Und das sind so zwei Möglichkeiten, die ich mir schon vorstellen könnte. Es gibt sicherlich auch noch andere Möglichkeiten, wie das irgendwie auf anderen Wegen zusammenhängen kann, dass da Effekte sind. Mhm. Ja, weil, wie du sagst, dass da Effekte sind, bezweifle ich nicht. Auch bei vielen anderen therapeutischen Verfahren. Nur ich glaube, es ist halt anders als bisher gedacht.
Ja, ich meine alleine schon irgendwie, ne, dass man irgendwie Proteine braucht, um überhaupt neue Zellen oder Zellwände zu reparieren, dass Fasten dazu führt, dass man alte Zellen schneller abbaut beispielsweise. Das sind sicherlich alles Entlastungsthemen. Nur eben, es ist ja immer interessant, dass, ne, es gibt ja diese typischen Fälle von Rauchern, Burgeressern etc., die aber relativ entspannt durchs Leben kommen. Die haben dann vielleicht auch so Sachen, was du vorhin erzählt hast, die wir vielleicht gar nicht als Krankheit oder als Symptom, als Belastung sehen würden, wie Akne beispielsweise. Aber so ins Lebensbedrohliche kommt es dann eben nicht. Ja,
so. Ja, das sind diese ganzen Sachen, die wir bisher immer so ausgeblendet haben, die wir jetzt aber völlig neu anschauen, wie zum Beispiel Raucher mit Lungenkrebs und diese Zusammenhänge und so. Die sind ja nicht mehr da. Klar, es lagert sich Teer in der Lunge ab, aber mehr auch nicht. Wenn die Leute dann tatsächlich Lungenkrebs kriegen, dann wegen einem anderen Grund. Und zwar wegen dem zugehörigen Sonderprogramm, was halt da verwandt ist. Ne? Todesangst ist das bei dem Thema Lungenalveolen. Und wenn natürlich die Raucher ständig diese Packung sehen, jetzt heutzutage, oder ständig ihnen von überall Druck gemacht wird, oh, du wirst sterben und so weiter, und sie dann vielleicht wirklich mitkriegen, da ist jetzt mein Freund, der war auch Raucher, der hat jetzt plötzlich Lungenkrebs und dann selber deswegen in Todesangst geraten, dann kann das bei ihnen auch sozusagen eher zu Lungenkrebs führen, aber dann ist nicht das Rauchen schuld, sondern durch die Umstände geschaffene Todesangst. Einer meiner Lehrer, Roberto Barnay aus Ungarn, der das tatsächlich vermittelt, der ist ja auch Raucher und er ist 5BN-Experte und raucht sozusagen genüsslich, weil er sagt, das hat miteinander nichts zu tun, die beiden Sachen. Also zumindest nicht direkt. Aber man kann natürlich verstehen jetzt über die 5BN, wieso es da eine Häufung gibt. Aber es hat halt einen ganz anderen Grund. Es muss halt wirklich nicht zusammenhängen. Also wie gesagt, ich glaube, gute Ernährung ist sicherlich eine wichtige Grundlage und ich finde das auch wichtig und mache das auch, aber ich glaube nicht, dass es für so viele Dinge verantwortlich ist, für das bisher verantwortlich gemacht wurde. Und das kann man jetzt halt viel, viel präziser dann schauen, warum jetzt wirklich ein ganz genaues Symptom da ist und warum nicht.
So, das war der erste Teil des Interviews und ich hoffe, dass du uns gut folgen konntest. In den Shownotes verlinke ich natürlich die Videoserie von Ingmar und auch einige Bücher, die ich selbst dazu gelesen habe und auch für richtig gut erachte. Und ich freue mich, wenn du mit mir über diese Folge in den Austausch gehst, sehr gerne bei Telegram. Ich verlinke meinen erst kürzlich eingerichteten Kanal auch in den Shownotes und natürlich können wir auch über Instagram @IsabelBrandau in den Austausch dazu gehen. Bei Telegram teile ich aktuell übrigens meine besten Selbstcoaching-Techniken, um stabil durch Krisensituationen zu kommen. Sei es gesundheitlich, beruflich, finanziell, familiär oder auch eben wie jetzt, wo wir monatelang in so einer pandemisch-politischen Krise sind. Und ich denke, es lohnt sich, dem Kanal beizutreten. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit diesem spannenden Interview. Wir schauen uns die Ansteckungstheorie aus der 5 biologischen Naturgesetze Brille an und kommen zu erstaunlichen Erkenntnissen. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit für dich und deine Gesundheit genommen hast. Bleibe gesund und bewusst, deine Isabel.